Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, segne und regiere du unser Reden und unser Hören, unser Verstehen und Begreifen durch deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich, sei du bei uns. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Jahr wird kräftig gefeiert. 500 Jahre Reformation. Ich kenne kaum etwas Gesellschaftsveränderndes, das weltweit so ausgiebig begangen wird. Nicht einmal der Buchdruck, ohne den die Reformation ja niemals so erfolgreich gewesen wäre. Ja, nicht jeder Anlass scheint originell genug, um öffentlich gewürdigt zu werden. Dabei ist Feiern ja etwas ganz Wunderbares. Menschen kommen zusammen, sind nachdenklich und fröhlich miteinander, weil es einen Anlass gibt, der ihnen wichtig ist. Und sie sehen und spüren, hey, das bedeutet auch anderen etwas. Bei Feiern, da gibt es häufig Reden, Festreden und manchmal auch Festschriften. Eine solche Festschrift, so habe ich es im Vorfeld verstanden, ist für Sie in den kommenden Segensreichwochen ein Werk von Klaus Douglas. Eine Festschrift, die hilft ja zu fokussieren. Und Ihre Festschrift beschäftigt sich mit dem Thema Gottesdienst. Das überrascht vielleicht, darauf muss man erst mal kommen, wenn man den Titel sich anschaut, den Sie sich für heute ausgewählt haben. Kehrt um zur reformatorischen Mitte. Erstmal überraschend, also vielleicht die Kombination aus Douglas Werk über den Gottesdienst und ihrem Umkehrtitel. Andererseits, wenn ich mal so ganz allgemein überlege, was so eine Festschrift denn für eine Funktion hat, dann glaube ich, sie spitzt den Anlass des Festes noch einmal unter einer ganz bestimmten, anderen Fragestellung zu. Und unsere Festschrift befasst sich eben nicht direkt mit dem Reformationsjubiläum, sondern mit dem Thema Gottesdienstfeier. Genauer gesagt mit dem Gottesdienst im Jahr 2017. Was das mit Umkehren zu tun haben könnte, werden wir vielleicht noch sehen. Also, ich war so frei, Ihre Festschrift schon mal in der Vorbereitung auf das heutige Fest zu lesen. Oft ist die ja schon vor dem Fest gedruckt und fertig. Und ich kann Ihnen sagen, das, was da drin steht, das wissen Sie hier in der DDZ-Gemeinde ja schon längst. Klaus Douglas betrachtet die Vielzahl der Gottesdienste und er beklagt, die Form, die wir wählen, die ist oft so starr, so weit von uns weg und unserer Sprache, von der Art, wie wir reden, dass dieses Gottesdienstmodell viele Menschen heute gar nicht mehr erreichen kann. Es hat zwar etwas Vertrautes, etwas vom Eingebettetsein in die Tradition unserer Väter und unserer Großmütter, aber nicht jedem geht das auch inhaltlich nah, nicht jedem geht das ans Herz. Manche und mancher wünscht sich da etwas anderes. Sie im DBZ experimentieren da ja ganz fleißig mit den Gottesdienstformaten. Klaus Douglas würde das, glaube ich, gut finden. Denn er sagt, unser Gottesdienst ist oft nicht mehr reformatorisch. Nicht mal im Jahr des Reformationsjubiläums. Reformation heißt doch umkrempeln. Aber unser Gottesdienst ist einfach mancherorts total veraltet, noch irgendwo im Mittelalter verhaftet. Die Leute in den Gemeinden, die Engagierten, die Presbyterinnen und Presbyter zum Beispiel, die merken das schon. Denn oft ist die Zahl der Gottesdienstbesucher ja recht überschaubar. Irgendwie ist ihnen das auch selbst oft ein bisschen peinlich, habe ich den Eindruck. Aber sie suchen die Lösung für das Problem meistens nur darin, ab und zu mal ein neues Lied einzubauen oder Taufen möglichst locker zu gestalten, um ja den jungen Leuten nicht auf die Füße zu treten. um ihnen zu zeigen, guckt mal, so schlimm, so unmodern und streng ist es ja bei uns gar nicht. Das Problem bei diesem Denken ist manchmal, vor lauter Formfragen verlieren wir gelegentlich den Blick darauf, dass es im Gottesdienst doch entscheidend um die Begegnung mit Christus geht, weil uns in ihm Gottes Barmherzigkeit entgegentritt, persönlich. Weil Gott in ihm seine Liebe zu uns zeigt. Er ist zentral. Alles andere kann sich von da aus ergeben. Ja, und das haben zum Beispiel die Reformatoren erkannt. Wissen sie ja längst und sehen sie sicher auch so, sonst hätten sie den Titel für heute ja nicht »Kehr zurück zur reformatorischen Mitte« genannt. Ein Aufruf zur Feier des Reformationsjubiläums. Auch ich feiere gerne und finde es super, dass Kirche das in diesem Jahr so ausgiebig tut. Und doch möchte ich an dieser Stelle einmal den Miesepeter spielen und eine These unterstützen, die Klaus Douglas aufstellt. Luther und die anderen Reformatoren würden sich im Grab umdrehen, wenn sie den Kult um ihre eigene Person auch nur ansatzweise erahnen würden. Darum ist es ihnen doch gerade nicht gegangen. Nicht um sich, nicht darum, im Glauben irgendwelche Personen oder gar die Form über den Inhalt zu stellen, sondern es ging doch um eine neue Schwerpunktsetzung. Und zwar beim Fest, bei der Feier des Gottesdienstes. Tun wir den Reformatoren nun also den Gefallen, sie in Frieden ruhen zu lassen und selbst zu überlegen, was denn eigentlich im Gottesdienst eine besondere Rolle spielt. Die Antwort Luthers kennen Sie schon, die ist ja so bekannt, dass sie häufig nur noch ganz schlaubergerisch auf Latein zitiert wird. Solus Christus, sola scriptura, sola fide und sola gratia. Ich versuche es jetzt mal auf Deutsch, lass den guten Luther wirklich ruhen und gebe mal eine eigene Antwort auf die Frage, bei der Sie vielleicht auch schon die ein oder andere Idee von damals wiederfinden können. Wohin lohnt es sich, zurückzukehren? Oder anders gefragt, auf was kommt es denn an im Gottesdienst? Ich würde sagen, auf 5 Bs und ein S. Das erste B ist, glaube ich, naheliegend. Auf die Bibel kommt es an im Gottesdienst. Als Anleitung zum Feiern und als Inhalt. Die Bibel berichtet uns, dass Menschen sich versammelt haben, am Tempel und in der Synagoge, irgendwo in der Öffentlichkeit, aber auch in Privathäusern. Und die Bibel verrät uns auch, wie Jesus es geschafft hat, Menschen in Sachen des Glaubens zu versammeln. Er hatte 2 Strategien. Erstens, er hatte eine klare Botschaft. Gott ist die Liebe. Aber das verändert mich nur dann, wenn ich glaube, dass diese Liebe auch mir gilt. Wenn sie mir gilt, dann gilt sie auch meinen Mitmenschen. Deshalb haben wir guten Grund, in Gottes Namen aufeinander Acht zu geben, einander in Liebe zu begegnen, zu verzeihen, zu heilen, zuzuhören. All das ist eine Form von Gottesdienst. Und die 2. Strategie? Jesus hat die Menschen gestärkt. Mit Brot, die Speisung der 5000, mit Wein, die Hochzeit zu Kana, mit beidem als Wegzehrung, das letzte Abendmahl, bei dem er alles gibt, was er hat, nämlich sich selbst. Also, zum Feiern braucht es einen Inhalt und die Gäste sollen genießen, sich stärken können, am besten über die Feier hinaus. Und durch all das fröhlich im Innern, im Kern verändert sein, angerührt werden. Noch ein Gedanke, der für eine Feier allgemein, aber auch fürs Leben im Glauben wichtig ist. Jesus beruft nicht einen Jünger, Jesus beruft 12. Und er hat wohl auch darüber hinaus einen ziemlich großen Mitarbeiterkreis. Auch Paulus arbeitet später im Team. Also vorbereiten, sich zuständig fühlen, geht im Team und feiern geht im Team. Und der Inhalt, das, worum es geht, soll allen, die da sind, irgendwie klar sein oder spätestens beim Fest klar werden. So geht Gemeinschaft bei einem Fest. Aber die Bibel verschweigt nicht all die Schwierigkeiten, die das Miteinander mit sich bringt. Davon lesen wir in den Paulusbriefen. Früh, ja eigentlich immer schon, wurde darum gerungen, wie es denn gehen könnte, den Glauben richtig zu feiern und zu leben. Dahinter kann doch nur die Ahnung stecken, Glaube ist etwas ganz Wichtiges. Etwas, was den Lauf meines Lebens lenken kann, wo nichts schief gehen soll. Da ist eigentlich noch mehr Einsatz gefragt in der Vorbereitung als bei einem wie auch immer gearteten Staatsakt oder Nichtstaatsakt für Helmut Kohl. Gottesdienst geht viele an, nicht nur die obersten Kreise, sondern alle. Jedem kann das wichtig sein, dem Bauarbeiter, der Arbeitslosen, der Führungskraft in der BASF. Alle kommen sie mit eigenen Ideen, einem eigenen Gefühl, was wichtig und passend sein könnte. Und jede Idee hat ihr Recht. Insofern ist das Streiten um die Form des Gottesdienstes und des Gemeindelebens nichts Schlimmes, sondern bewahrt Menschen davor, Dinge, die sich unstimmig anfühlen, trotzdem zu übernehmen. Also, auf die Bibel kommt's an im Gottesdienst. Auf die Bibel, in der wir von all solchen Diskussionen, aber auch von anderen Geschichten über das Leben im Glauben hören. Die Bibel, in der Gott auch heute noch zu uns spricht. Und apropos sprechen. Das zweite B in der Frage, worauf es denn ankommt im Gottesdienst, erraten Sie auch schnell. Beten. Im Buch der Psalmen finden sich vier Anlässe, die das Volk Israel zum Beten gebracht haben. Lob, Dank, Klage und Bitte. Die Psalmen sind dabei die Form von Gebet, die in Gemeinschaft gesprochen wurde. Das tun wir ja auch heute noch, im Wechsel oder unisono. Ganz egal, ob liturgisch nach festen Formen oder frei. Im Gebet nehmen wir Kontakt auf mit Gott, bekennen in der Stille oder laut, wie es uns geht, sagen ihm unsere Gedanken, die vorzeigbaren und auch die, für die wir uns eher schämen. Im Glauben treten wir vor ihn, im Glauben daran, dass wir vor ihm ehrlich sein dürfen, ohne dass er uns deshalb gleich den Laufpass gibt. Diese radikale Ehrlichkeit, die fällt mir manchmal schon schwer. Das ist was ganz Eigenes. Das funktioniert in dem Maße ja nicht mal mit dem Partner oder der Partnerin, auch nicht mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Im Alltag reden wir mit der einen über Privates und mit dem anderen vielleicht über Dinge an der Arbeit. Vor Gott können wir all das bringen. Und wenn ich es nicht noch mal Wort für Wort ausführen will, dann leihe ich mir dabei die Worte alter Gebete, Worte der Psalmen etwa. Denn schon immer standen Menschen vor unterschiedlichen Erfahrungen, die auch ich mache, auch Sie vielleicht. Die Leute, die die Psalmen verfasst haben, haben zu einer anderen Zeit gelebt, hatten andere in ihrem Familien- und Freundeskreis. Und doch waren ihre Grundgefühle wohl ganz ähnlich wie meine manchmal. Deshalb wird mein Gebet mit ihren Worten trotzdem ein ganz eigenes. Beten, sich was von der Seele reden, sich bekennen, auch bitten um Verzeihung, um Rat und danken. Mit dem Blick auch auf die, die um mich herum leben, in der Familie, in der Gemeinde, zum Beispiel bei den Fürbitten. Bibel und Beten sind wichtig für das Leben im Glauben. Und sie bringen eigentlich auch die anderen drei Bs mit sich in der Frage, worauf es denn wirklich ankommt im Gottesdienst, ganz egal wie er gestaltet ist. Bei sich sein, bei Gott sein, beisammen sein. Wenn ich in der Bibel lese, dann ist das so ein bisschen wie das, was beim Lesen eines Romans geschieht, nur noch eins draufgesetzt. Beim Romanlesen begebe ich mich innerlich mit in die Handlung hinein. Bin vielleicht in der Rolle des Ich-Erzählers oder eines Charakters, der mir besonders sympathisch ist. Aber beim Lesen der Bibel merke ich außerdem, der, mit dem die Gestalten der Bibel in Kontakt waren, ist ja derselbe, mit dem auch ich in Kontakt stehe, der eine Beziehung zu mir hat, zu dem ich vielleicht auch eine möchte. Ich bin bei mir und lass mich anrühren, wenn ich davon lese, wie andere Gott begegnet sind. Ich bin aber auch bei Gott und frage mich, liebst du auch mich, wenn ich die gleichen verschrobenen Verhaltensweisen an den Tag lege, wie die Personen aus der biblischen Geschichte und wenn ich scheinbar so gar nichts aus der Lektüre gelernt habe? Und ich kann davon ausgehen, mit diesen Fragen befinde ich mich in guter Gesellschaft. Manchmal, zum Beispiel beim Bibelteilen oder beim Godly Play, wird es deutlich und offen gesagt. Und manchmal bleibt es eine Ahnung. Wenn ich einen Text für mich im Gottesdienst höre oder mitlese, dann weiß ich mich verbunden, weiß, den haben schon Millionen von Menschen gehört und gelesen, mit ihren je eigenen Gedanken dazu, so wie ich gerade. Auch beim Beten bin ich bei mir. Ich frage mich, was war los in der letzten Zeit? Was bewegt mich? Aber ich frage mich auch, was bewegt andere? Im gemeinsamen, im freien, lauten Gebet höre ich das sogar und kann ihr Anliegen, so gut es eben geht, teilen, für sie mitbeten, mit Auftrag. Auf mich schauen im Gebet und auf andere. Tja, man kann sich beim Beten auch fragen, was bewegt eigentlich Gott, dass er sich immer wieder mein Gejammer anhört, dass er es erträgt, wenn ich ihn zuschwalle, wenn ich vor Freude übersprudle und die Menschen in meinem Umfeld mir längst signalisieren, es reicht jetzt, du nervst. 5 Bs haben wir als die Basis für den Gottesdienst. 2 große, Bibel und Beten, die 3 kleinere in sich aufnehmen. Bei sich sein, bei Gott sein, beisammen sein. Aber ich hatte ja gesagt, für mich sind 5 Bs nicht alles. Da bleibt noch das S. Man könnte es mit Singen füllen, aber das habe ich in Gedanken schon unters Beten gestellt. Denn oft ist der Inhalt eines Liedes ja auch ein Gebet, das in Form gebracht wurde. Oder das Glaubensbekenntnis, so wie wir es zu Beginn des Gottesdienstes miteinander gesungen haben. Das S steht für mich für Segen. Den wünsche ich mir im Gottesdienst und im Leben überhaupt. Der ist auch Ihnen wichtig. Schließlich befinden wir uns ja im Gottesdienstformat Segensreich. Als Mensch brauche ich Segen, den Segen anderer, die mir wichtig sind, weil ich glaube, dass sie wichtige Werte vertreten und oder mit mir verwandt sind. Aber vor allem brauche ich den Segen Gottes, ganz besonders an Übergangsstellen im Lebenslauf, wenn etwas Neues beginnt, wie bei der Taufe, oder wenn etwas zu Ende geht, der Weg mit einem geliebten Menschen bei der Beerdigung. Segen erfahre ich in einer ganz konkreten Situation, aber er reicht auch weit über diesen Moment hinaus, ist Wegzehrung und ist zum Weitergeben gedacht. Manchmal strahlen wir als Gesegnete. Segen ist spürbar und erkennbar. Bleibt die Frage, wie nun kommen unsere 5 Bs und das S, auf die es ja wesentlich ankommt im Gottesdienst, zum Ausdruck? Wie kann ich sie erleben? Darüber macht sich in der Landeskirche der Arbeitskreis Liturgie Gedanken, aber eben nur stellvertretend, aufgrund von Erfahrungen. Er baut Dinge ein, die vielen schon wichtig waren, die sich bewährt haben. Die Mitarbeitenden dort machen sich echt Gedanken, würdigen auch die Arbeit derjenigen, die zum Teil schon vor Hunderten von Jahren nach Worten gesucht haben, mit Gott zu reden. Im Gebet oder im Lied. Das sind gute Anhaltspunkte. Und manchmal passt es ganz genau zu mir, so wie in den Psalmen, in die ich meine Gebetsanliegen einfach mit hineintragen kann. Mir ist das wichtig. Auch die Verbindung zu dieser ganzen großen Geschichte der Christenheit, von der ich jetzt und heute ein Teil bin. Aber letztlich würde ich sagen, wie ich erlebe, was wichtig ist, jetzt und hier und gerade heute in der Gemeinde im Jahr 2017, 2030 oder sonst irgendwann, das kann ich nur herausfinden im Hören auf Gott. Das ist das Reformatorische. Luther hat gebetet wie ein Weltmeister. Der wusste nicht gleich, was zu tun war. Und das zählt eben auch in der Frage, wie wir Gottesdienstformate aufstellen und gestalten können. Sie machen das im DBZ. Sie beten und sie probieren aus. Sie fragen, was ist heute dran? Was passt zu uns und vor allem warum? Sie ringen miteinander um Formen, in denen es gelingt. In denen es gelingt, gemeinsam Gottes Nähe und seine Liebe zu spüren. Und ich wünsche Ihnen weiterhin frohen Mut beim Experimentieren. Sie blicken auf Gott im Gebet, erbitten von ihm seinen Segen, bitten ihn um Vergebung auch für die Dinge, die schiefgehen. Sie tun das zum Beispiel im Abendmahl, das uns auch heute wieder daran erinnert, nicht nur unsere einzelnen Fehltritte, sondern unsere ganze Grundeinstellung, die manchmal nicht stimmt, vergibt er uns. Das macht mich frei. Ich darf ausprobieren und ich darf auch scheitern. Nur soll ich den Blick darauf wahren, dass Gott der Herr ist. Dass es um ihn geht im Gottesdienst. In der Bibel, im Gebet, im Miteinander. Es geht um mich, um uns, um Gott im Gottesdienst, der ja der Ort ist, an dem er uns entgegentreten will. Darauf kommt's doch an, nicht auf irgendwelche Randfragen, das drumherum. Deshalb verjagt Jesus die Händler am Tempel, die sich um völlige Nebensächlichkeiten kümmern, ja daraus sogar noch Profit schlagen wollen. Nein, Gott ist derjenige, der handelt im Gottesdienst. Er macht doch da vor allem etwas. Er schafft Gemeinschaft, wie auch immer sie aussehen mag, wie auch immer ihre Art zu feiern ist. Er kommt dazu, ist ein Gastgeber, der seinem Team aber auch anvertraut, die Feier nach seinen Wünschen zu gestalten. Und er findet, die Gäste sollten ein gehöriges Mitspracherecht haben. Jeder Gast ist wichtig. Und auch das Vorbereitungsteam besteht ja letztlich nur aus Gästen. Sie haben eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber es kommt doch nicht auf sie allein an, sondern auf Gott, dessen Geist weht, wo er will. Der Menschen berührt, ermutigt, befreit, erneuert. Wenn das kein Grund ist für Festreden und Feiern, Sonntag für Sonntag. Gott ermutigt uns zu feiern. Auf die Art, die passt. Zu uns, zu unserem Glauben, zu den 5 Bs und dem einen S. Im Jahr des Reformationsjubiläums und darüber hinaus. Immer wieder. Amen.